NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Sie hören gerade Fregattvögel, eine Art, die sogar während des Fluges einige Minuten lang schlafen kann. Dazu gleich mehr. Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht die Nanotechnologie und deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Dazu ein Interview mit dem Borstler Leibniz-Forscher Heinz Fehrenbach über die Risiken dieser Technologie. Außerdem, der Gecko und viele andere Amphibien sind vom Aussterben bedroht, weil die Schutzmaßnahmen zu lasch sind. Die Behandlung traumatisierter Überlebender von Terroraktionen in Frankreich. Im Durchblicker geht es schließlich um Mumien, deren Geheimnisse durch Computertomographie entschlüsselt werden. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Kling. Manche Wissenschaftler hatten es schon lange vermutet. Damit Vögel in der Luft weite Strecken zurücklegen können, müssen sie während des Fluges schlafen. Einen Beweis für diese Theorie gab es aber bislang nicht. Im Gegenteil, andere Vogelkundler verwiesen darauf, dass manche Arten zu bestimmten Zeiten ganz einfach auf Schlaf verzichten. Nun ist einem Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Ornithologie im Bayerischen Seewiesen der Nachweis gelungen, dass Vögel im Flug tatsächlich auch mal ein Nickerchen machen. Und zwar ohne abzustürzen oder auch mit Artgenossen zu kollidieren. Wie das geht, weiß Thomas Sambol.
Fregattvögel sind in der Vogelwelt schon eine ganz besondere Spezies. Gerne luchsen sie nämlich zum Beispiel ihren Artgenossen mal die Beute ab, wobei sie blitzschnell wie eine Piratenfregatte angreiften. So sahen es die Seeleute früherer Tage und daher auch ihr Name. Für Wissenschaftler wie den US-Amerikaner Bryson Warren vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen sind diese Hochseevögel, die in den Tropen und Subtropen zu Hause sind, aber auch noch aus einem anderen Grund ziemlich spannend.
Die Fregattenvögel können viele Tage ohne Landen fliegen.
Tatsächlich können diese großen Vögel, deren Flügelspannweite fast 2,5 Meter betragen kann, wochenlang über dem Ozean unterwegs sein, um zum Beispiel auch fliegende Fische oder Tintenfische zu jagen. Dabei legen sie manchmal über 400 Kilometer am Tag zurück. Würden sie dabei einschlafen, müssten sie ins Meer stürzen, könnte man vermuten. Verzichten sie also in dieser Zeit ganz einfach auf Schlaf, so wie es zum Beispiel Graubruststrandläufer in Alaska während der Brutzeit tun? Forschungsleiter Niels Rattenberg vom Max-Planck-Institut, der nur Englisch spricht, wollte es genau wissen.
To actually determine if a bird is sleeping in flight,
um herauszufinden, ob ein Vogel im Flug schläft, müssen wir seine Gehirnaktivität aufzeichnen. Frühere Studien haben die Gehirnaktivität nicht gemessen. Durch eine neue Technologie konnten wir die Hirnaktivität von Fregattvögeln bei ihrem Flug über den Pazifik messen.
Dazu hat sein Mitarbeiter Bryson Warren den Vögeln auf den Galapagos-Inseln kleine Messinstrumente auf den Kopf geklebt, sogenannte Logger. Als Klebstoff verwendete er eine Substanz, die sonst Ärzte zum Verschließen von Operationsnähten benutzen.
Die Logger sind nur einen Quadratzentimeter groß und das Gewicht ist nur 1 paar Gramm. Der größte Teil des Loggers ist die Batterie. Die Loggers messen die Spannung des Gehirns oder Gehirnwellen. Der Logger ist im Grund ein sehr sensibel Spannungsmesser.
Neben den Gehirnströmen in beiden Gehirnhälften zeichnete das Minimessgerät auch die Kopfbewegungen der Tiere auf. Ein GPS-Sender lieferte Daten zu Flughöhe und Position der Fregattvögel. Andere Langstreckenflieger, wie zum Beispiel Mauersegler, wären für solche Instrumente viel zu klein gewesen, betont der Ornithologe. Die Auswertung der Messwerte brachte dann das erhoffte Ergebnis.
Dies ist der erste Beweis dafür, dass Vögel im Flug schlafen können. Wie ein paar andere Vögel, sie können auch mit dem Hälftegehirn schlafen. Wenn sie nur mit der Hälfte ihres Gehirns schlafen, halten sie immer noch ein Auge offen.
Eine Gehirnhälfte zum Ausruhen abschalten und mit der anderen im Hochbetrieb die Umgebung scannen, das klingt fantastisch und ist für uns Menschen unmöglich. Andere Säugetiere, wie zum Beispiel Delfine, können das aber auch und müssen so keine Pause beim Schwimmen einlegen. Die Fregattvögel vermeiden auf diese Weise zum Beispiel Zusammenstöße mit ihren Artgenossen. Das aber hatten die Forscher eigentlich auch schon immer vermutet. Was sie dagegen ziemlich überrascht hat, die Hochseeflieger nickten hin und wieder auch mal komplett weg, mit beiden Hirnhälften, so wie ein Mensch eben. Zwar immer nur kurz, aber für einen Autofahrer wäre wohl auch das schon tödlich. Ein Fregattvogel dagegen hat anscheinend selbst dann noch alles im Griff, meint Nils Wettenberg.
Wenn Vögel an Land schlafen, können sie im Tiefschlaf weiterhin auf zwei oder auch nur einem Bein stehen. Möglicherweise können sie deshalb auch in der Luft ihre Flügel ausgebreitet in einer Art Gleitflugstellung halten und auf diese Weise im Flug schlafen.
Menschen zum Beispiel verlieren in bestimmten Schlafphasen komplett ihre Muskelspannung. Wäre das auch bei Vögeln der Fall, würden sie unweigerlich abstürzen. Stattdessen sank bei den Fregattvögeln in diesen Momenten nur der Kopf ein wenig nach unten. Ihr Flugverhalten änderte sich aber nicht. Das kann nur eines bedeuten, meint Bryson Warren.
In Vögeln bleibt ein bisschen Muskelspannung, während Schlaf.
Insgesamt schliefen die Fregattvögel über dem Ozean allerdings nur höchstens 6 Minuten am Stück und insgesamt im Durchschnitt 42 Minuten am Tag. An Land sind die Schlafphasen viel länger und tiefer, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Dort schlafen die Tiere meist über 12 Stunden. Auf ihren Langstreckenflügen sind Fregattvögel also extrem unausgeschlafen. Warum das so ist, wissen die Forscher noch nicht. Kann sein, dass sie auf dem Meer länger wach sein müssen, um auf der Futtersuche bestimmten Ozeanströmungen folgen zu können. Menschen würden so einen massiven Schlafmangel jedenfalls nicht lange durchhalten und wahrscheinlich schnell krank werden. Bei Fregattvögeln ist das offenbar anders. Und auch das macht diese Hochseebewohner so spannend, meint Ornithologe Nils Wettenberg.
Wenn wir herausfinden, wie zum Beispiel Fregattvögel mit relativ wenig Schlaf auskommen, dann könnten wir vielleicht mehr über die Funktion des Schlafs und über die Konsequenzen des Schlafverlusts für andere Tiere und auch für uns Menschen herausfinden.
Thomas Sambol über Vogelflugreisen im Schlaf. Wir kommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Zur Leibniz-Gemeinschaft zählen 88 selbstständige Forschungseinrichtungen, die in allen wissenschaftlichen Disziplinen erkenntnis- und anwendungsorientiert arbeiten. Dazu kommen eigene Forschungsmuseen und die Beratung von Politik und Öffentlichkeit. 6 Leibniz-Institute haben eine neue Broschüre zum Thema Nanosicherheit vorgelegt. Der wissenschaftliche Laie macht sich Sorgen um die Kleinstrukturen in der Nahrungskette, der Luft oder auch neue Outdoor-Kleidung. Welche Folgen hat das für die Gesundheit und zählt Nanoforschung eher zur Risikoforschung? Zunächst stellen wir 2 Einrichtungen in Braunschweig und Hannover vor und dann schließlich ein Interview mit einem Experten vom Lungenforschungszentrum in Borstel an. Um in den verschiedensten Anwendungsbereichen, in denen Nanostrukturen immer wichtiger werden, die winzig kleinen Teile beherrschen zu können, braucht es neue Messmethoden und Standards. Sei es nun in der Medizin, der Kosmetik- oder Computerindustrie oder in der Umweltüberwachung. Und damit befasst sich ein noch sehr junger Forschungsverbund in Braunschweig. Sein Name beschreibt schon, worum es dabei geht, das Laboratory for Emerging Nanometrology, kurz LENA, frei übersetzt so viel wie Institut für die aufkommende Nanometrologie. In LENA haben sich interdisziplinär die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, und verschiedene Fachbereiche der Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. Rund 100 Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen forschen darin an messtechnischen Standards, Sensoren und Analysemethoden für die Nanotechnologie. Jannik Wichers hat einige von ihnen getroffen.
Wer das sogenannte Epitaxielabor am Institut für Halbleitertechnik der TU Braunschweig betreten möchte, der muss sich präparieren. Plastiküberzieher über die Schuhe stülpen, einen Kittel anziehen und ein Haarnetz tragen. Das Labor ist ein Reinraum. Hochfeine Filter reinigen die Luft. Jedes noch so kleine Staubpartikelchen könnte die Arbeit der Wissenschaftler verfälschen. Diese stellen aus winzig kleinen Galliumnitritkristallen neuartige LED-Lampen im Nanomaßstab her.
Also das ist jetzt ein Labor zur Herstellung von dünnen Schichten mit atomarer Genauigkeit. Also das ermöglicht uns dann wirklich auch solche Nano-LEDs herzustellen, die möglichst genau so funktionieren, wie wir uns das vorstellen.
Sagt Stefanie Kroker, Professorin für die Metrologie funktionaler Nanosysteme am LENA. Die zu extrem kleinen LEDs geschichteten Kristalle könnten eines Tages nicht nur in neuartigen Lampen oder Displays Verwendung finden, sondern sie sind auch für die Vermessung kleinster Strukturen im Nanobereich selbst interessant. Mit Hilfe der winzigen LEDs lassen sich hochgenaue und mobile Analysegeräte für eine breite Anwendungspalette entwickeln, erläutert Andreas Waag, Leiter des Instituts für Halbleitertechnik und Sprecher des LENA.
Nano-LED bedeutet, wir haben eine LED im Submikrometerbereich. Und wenn man viele LEDs parallel aufbaut, dann hat man LED-Arrays, praktisch die hochauflösendsten Displays der Welt. Und damit kann man sehr interessante Analytik betreiben. Also Position von Nanopartikeln vermessen, Mikroskope aufbauen, die keine Linsen mehr benötigen, die praktisch chipbasiert sind.
Das Ziel der Forscher ist es, mobile Geräte zu entwickeln, mit denen sich etwa der Grad der Luftverschmutzung messen lässt oder auch die Konzentration von Krankheitserregern in verunreinigtem Wasser. Interessant ist die LED-basierte Nanotechnologie zudem im Bereich der Medizintechnik, etwa zur Analyse von Blut und für zahlreiche Anwendungen in der Industrie. Professorin Stefanie Kroker beschäftigt sich speziell mit der Entwicklung ganz neuer Methoden zur Vermessung und Darstellung winzig kleiner Strukturen. Sie möchte neben den bislang üblichen Analyseverfahren wie hochauflösende Elektronenmikroskope weitere Methoden etablieren, um Nanostrukturen begutachten und gezielt verändern zu können.
Da gibt es tatsächlich noch Lücken in der Technologie, um solche kleinen Skalen wirklich auch mit der Genauigkeit, der Präzision und der Zuverlässigkeit zu charakterisieren. Da muss man sich dann Gedanken machen, wie kommt man wirklich an solche kleinen Strukturen mit Messverfahren ran.
Um zu wissen, welche Form, welche Größe und welche Eigenschaften etwa Nanopartikel und Nanoarchitekturen, wie zum Beispiel Halbleiter, haben, braucht es also noch genauere Analysemethoden. Eine, die Forscherin Kroker derzeit intensiv erprobt und verfeinert, ist die sogenannte Lichtwechselwirkung an strukturierten Oberflächen.
Ich schicke Licht auf diese Strukturen und schaue an, wie wird das Licht von diesen Strukturen zurückgestreut. Und wenn man dann dazu entsprechende numerische Methoden, also Computersimulationen verwendet, kann man eben mit genügend Informationen dann darauf Rückschlüsse ziehen, wie sah die Struktur aus. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wirklich zuverlässige Techniken zur Verfügung zu stellen, die uns eben die Charakterisierung von solchen Nanosystemen ermöglichen.
Nanotechnologie wird in vielen Gebieten immer wichtiger. Die künftigen Arbeitsgebiete sind daher vielfältig. Professor Waag nennt einige Beispiele.
Das geht über den medizinischen Bereich in die tatsächliche Halbleitertechnologie hinein. Und viele Messaufgaben können wir heutzutage noch nicht wirklich so erledigen, wie wir das gerne wollen. Also zum Beispiel würden wir gerne die Nanopartikelkonzentration hier im Raum zum Beispiel vermessen. Können wir nicht, weil keine mobilen Detektoren zur Verfügung stehen. Also es geht darum, nicht nur neue Messmethoden zu etablieren, sondern auch die so integriert wie möglich, so miniaturisiert wie möglich aufzubauen und damit tatsächlich auch verfügbar zu machen.
Die Industrie verfolgt mit großem Interesse die Aktivitäten des LENA. Manche Unternehmen kooperieren bereits jetzt mit den Braunschweiger Forschern. Der Technologiekonzern Osram zum Beispiel ist mit seiner Halbleitersparte über Drittmittel am Epitaxie-Labor beteiligt. Man erhofft sich hochpräzise und schnelle Messmethoden, um Herstellung und Entwicklung neuartiger Nanolichtquellen optimieren zu können, sagt Martin Straßburg von der Osram Opto Semiconductors GmbH.
Wenn man heutzutage zum Beispiel eine LED hocheffizient gestalten will, muss man sich auf einer Nanoskala anschauen, wie sieht das Material aus. Wir würden gerne Methoden haben, die uns während der Produktion erlauben, die Messung durchzuführen. Und in der Entwicklung, da ist es eigentlich noch viel wichtiger, die Miniaturisierung als einen Megatrend.
Das LENA in Braunschweig arbeitet interdisziplinär. Verschiedene Institute der TU und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB bündeln ihre jeweiligen Expertisen. Genau darin sieht LENA-Sprecher Waag einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen Forschungseinrichtungen.
Wir haben Partner aus allen Fakultäten hier, von der Physik über die Elektrotechnik, den Maschinenbau, den Lebenswissenschaften. Und interdisziplinär aber auch von der Einsatzfähigkeit der Methoden, die hier entwickelt werden, von der Point-of-Care-Medizin letztendlich bis zur Biotechnologie, bis zur physikalischen Grundlagenforschung. Die Breite, die wir hier angehen, ist tatsächlich einzigartig.
Derzeit entsteht in Braunschweig ein 33 Millionen Euro teurer Forschungsneubau für das LENA. Er soll im kommenden Jahr eröffnet werden.
Soweit Janek Wiechers. Nahezu unsichtbar können Nanosensoren, die nicht viel größer sind als ein Millionstel Millimeter, feinste Messungen vornehmen. Elektrische und magnetische Kräfte können genauso gemessen werden wie Temperaturen und Drücke. Ob in der Chemie, der Medizin oder im Alltag, Nanosensoren sind groß im Kommen, aber es ist noch viel Forschungsarbeit notwendig, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dieser Aufgabe haben sich Forscher am Laboratorium für Nano- und Quantenengineering in der Leibniz-Universität Hannover verschrieben. Michael Kurt über aktuelle Forschungen und die neuen Möglichkeiten, die sich mit Nanosensoren eröffnen.
Wenn wir Messwerte nahezu unsichtbar kontrollieren und auf technische Lösungen setzen wollen, die weitgehend ohne Eingriffe des Menschen auskommen, sind wir auf die Entwicklung neuer Nanosensoren angewiesen.
Eine Vielzahl von Sensoren wird man in Zukunft benötigen, wenn alles autonom ablaufen soll, wie es in irgendwelche Zukunftsperspektiven gesehen wird. Und da benötigt man viele Sensoren und umso kleiner sie sind, umso weniger Energie brauchen sie und umso empfindlicher können sie sein.
Rolf Hauck ist Professor für Experimentalphysik und Koordinator der School of Nanotechnology an der Leibniz-Universität Hannover. Dort werden Doktoranden mit Stipendien gefördert, die neue und bessere Nanosensoren entwickeln. Wenn wir beispielsweise selbstfahrenden Autos in Gefahrensituationen vertrauen wollen, müssen wir uns sicher sein, dass Sensoren diese Gefahren auch als solche erkennen.
Es war ja vor kurzem in der Presse, dass eben die Autos bisher noch nicht so autonom fahren, weil die Sensoren noch nicht alles sehen können. Dass ein Auto oder sonstige Geräte tatsächlich völlig autonom arbeiten können, brauchen sie eine Vielzahl von Sensoren.
Umso kleiner diese Sensoren, umso mehr von ihnen kann man platzieren. Und man kann sie auch dort anbringen, wo größere Messgeräte nur stören würden. Sie müssen dabei allerdings nicht nur die Funktion eines Autos und die äußere Umwelt überwachen, sondern auch erkennen, wenn sie selbst nicht mehr perfekt arbeiten oder drohen kaputt zu gehen. Um die Sensibilität der Nanosensoren zu beschreiben, bemüht Professor Stefan Zimmermann, der den Bereich Sensorik an der Leibniz-Universität Hannover leitet, gern den Vergleich mit einer Waage. Auf einer normalen Körperwaage kann man kein Molekül wiegen, aber
wenn Sie diese Waage jetzt schrumpfen und das Eigengewicht der Waage immer weiter reduzieren oder das Gewicht des massensensitiven Teils dieser Waage, dann ist dieses eine Molekül so schwer im Vergleich zu der Waage selbst, dass Sie eine massive Änderung erkennen könnten.
Man kann mit Nanosensoren feinste Änderungen messen oder Moleküle identifizieren. Kleinste Teilchen oder Gase können erschnüffelt werden und dadurch werden auch neue Möglichkeiten für Diagnose und Therapie eröffnet.
Also mein Herz schlägt für die Medizintechnik. Nehmen wir mal ein Zahnimplantat, wo nach der Implantation Entzündungen entstehen können. Können wir also ein Zahnimplantat entwickeln, was bei einer aufkommenden Entzündung ein Antibiotikum ausschüttet oder was dem Zahnarzt oder dem behandelnden Arzt ein Signal gibt, dass da was im Argen ist.
Entsprechende Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, aber es wird deutlich, welche Umwälzungen sich durch Nanosensoren ankündigen. Am Massachusetts Institute of Technology, MIT, haben Forscher bereits Sensoren entwickelt, die in die Blutbahn gespritzt werden sollen. Sie könnten dann durch Lunge und Herz zirkulieren und am Ende medizinisch relevante Werte auslesen. Sensoren als Langzeitimplantate wären auch zur Kontrolle des Immunsystems oder zur Messung von Werten bei Diabetes geeignet.
Ich würde sagen, das ist noch ein bisschen hochgepokert. Ich komme nun zufällig aus dem Bereich der Diabetesforschung auch aus den USA in Berkeley. Da ist noch ein weiter Weg. Man will eben genau nicht etwas unter die Haut transplantieren, sondern möchte gern durch die Haut messen. Wie kriege ich also mein Sensorsignal dann noch nach draußen? Dass das jetzt schon etabliert ist, denke ich nicht.
Und was hält Professor Zimmermann davon, Nanosensoren in die Adern zu spritzen?
Ich glaube, die Idee, das in die Blutbahn zu injizieren, ist irgendwo aus den Ende 70ern. Bei Raumschiff Enterprise hat, glaube ich, Pille, sogenannte Naniten, in die Blutbahn injiziert, die dann alles repariert haben. Aber Also ich schließe jetzt nicht aus, dass wir irgendwann tatsächlich soweit sind. Das kann ich mir vorstellen.
Entscheidend dafür, dass solche Sensoren die Labore verlassen und statt Tierversuchen die Forschung am Menschen überprüft werden kann, ist jedoch die Biokompatibilität der Nanoteilchen, damit eine Schädigung des Körpers ausgeschlossen werden kann. An der School of Nanotechnology in Hannover wird nicht nur daran geforscht. Es werden auch Nanosensoren entwickelt, die einzelne Elektronen zählen und damit kleinste elektrische Ströme messen können. Professor Rolf Haug.
Ein anderer Bereich ist, dass man mit einzelnen Atomen hochgenaue Magnetfelder messen möchte und dass da am absoluten Quantenlimit gearbeitet wird. Wenn man empfindlichste Magnetfeldsensoren hat, dann kann man zum Beispiel die Gehirnströme detektieren. Das wird bisher schon teilweise gemacht mit supraleitenden Sensoren, aber das ist sehr aufwendig, weil die gekühlt werden müssen.
Nanosensoren, die sich an die Haut schmiegen und Daten über die Gesundheit des Menschen ermitteln. Optische Sensoren zur Herzinfarktfrüherkennung. Sensoren zur Vor-Ort-Diagnose von Krankheitserregern, indem man sie einen Tropfen Blut analysieren lässt. Es gibt viele Ideen, an denen gearbeitet wird. Aber Stefan Zimmermann, Nanoexperte an der Leibniz-Universität, warnt vor zu großem Optimismus. Er sieht allerdings in solchen Sensoren in absehbarer Zeit das Potenzial, die Arbeit während einer Operation zu erleichtern. Beispielsweise,
dass man Sensoren in die operativen Werkzeuge integriert, die dem Chirurgen helfen, das richtige Gefäß zu treffen während einer OP, auch beim Cochlea-Implantat, wenn das Cochlea-Implantat eingeführt wird. Das sind auch Themen, an denen wir arbeiten.
Und er glaubt, dass in einigen Jahren auch Arbeiter in der chemischen Industrie von den Möglichkeiten der Nanosensoren profitieren könnten. Durch das Tragen einer Chipkarte im Arbeitskittel, auf der sich Minisensoren befinden, die auf eine Vielzahl gesundheitsschädlicher chemischer Substanzen reagieren und im Gefahrfall Alarm auslösen. Noch müssen Nanosensoren jedoch den Beweis antreten, dass man sich auf sie nahezu hundertprozentig verlassen kann.
Soweit Michael Kurt.
Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you bring.
Nano steht also für unterschiedliche Anwendungen, sei es bei der Energiegewinnung, Kommunikation oder medizinischen Therapien. In der Forschung variieren die Vorgehensweisen ebenso wie die Verwendung der Materialien. Bei Laien, die sich im Internet informieren, sind diffuse Ängste weit verbreitet. Manch einer fordert diese Technologie wegen ihrer toxikologischen Auswirkungen, zum Beispiel über Wasser und Böden auf die Nahrungskette, als Risikoforschung einzuordnen. 6 Leibniz-Institute haben jetzt eine neue Broschüre zum Thema Nanosicherheit vorgelegt. Dazu zählt auch das Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften in Borstel, Schleswig-Holstein. Ich habe dessen Direktor, Professor Heinz Fehrenbach, gefragt, was die neue Broschüre dagegen setzen möchte.
Im Bereich der Nanotechnologien ist aus meiner Sicht sehr früh, insbesondere von der Bundesregierung, erkannt worden, dass begleitend zu dieser Entwicklung neuer Technologien eine umfangreiche Förderung von Forschung zur Sicherheit auch der Technologien erfolgen muss. Unter dem Ausschreibungstitel Nanocare sich seit 2006 mit Auswirkungen von Nanomaterialien auf den Menschen beschäftigt. Ist der Frage auch nachgegangen, inwieweit unterschiedliche Nanomaterialien, wir sprechen von Nanopartikeln, bei Partikeln, die einen Durchmesser von 1 bis 100 Nanometer besitzen. Unter diese Kategorie der aufgrund der Größe beschriebenen Partikel fallen dann aber eben Substanzen unterschiedlichster chemischer Natur zum Beispiel. Also sie können Goldnanopartikel haben, Silbernanopartikel. Die Frage, ob es jetzt eben mehr kugelförmige Partikel sind oder faserige Partikel sind, das gibt es gerade bei Kohlenstoff, ist entscheidend auch mit für Risikoeigenschaften, also wie ein Partikel auf biologische Systeme, sage ich jetzt mal ganz allgemein, wirkt. Man kann nicht eine generelle Aussage treffen, Nanomaterialien sind gefährlich.
Also man muss nicht unbedingt Ihren Forschungsbereich unter dem Oberbegriff Risikoforschung sehen.
Wir haben ja ganz bewusst auch den Leibniz-Forschungsverbund Nanosicherheit genannt, nicht Nanorisikobewertung. Dass Sicherheitsaspekte immer einhergehen müssen eben mit der Frage, gibt es ein Risiko? Wichtiger Punkt, um da auch eine möglichst umfassende Bewertung vornehmen zu können, ist ja auch, dass wir in dem Verbund anstreben, eine Datenbank aufzubauen, um dann eben ein Gesamtbild auch zu bekommen. Das ist die Schwierigkeit bei einfach biologischen Systemen. Biologische Systeme sind komplex. Sie müssen immer auch den Kontext betrachten, wo treffen die Partikel auf und dort dann eben auch untersuchen.
Der Wissenschaftsrat hat in seiner jüngsten Jahresbilanz eine kritische Bestandsaufnahme für fast alle Forschungsbereiche in Deutschland vorgelegt. Wie steht es bei der Nanotechnologie, wenn Sie an die großen gesellschaftlichen Herausforderungen denken, denen gerecht zu werden? Ist da mehr Feinabstimmung gefordert innerhalb des Forschungsverbundes?
Das Ziel des Forschungsverbundes ist ja gerade, unterschiedliche Disziplinen miteinander ins Gespräch zu bringen und sich auszutauschen. In dem Leibniz-Forschungsverbund sind sowohl Mediziner, Naturwissenschaftler, also Biologen, viele Materialwissenschaftler. Da ist ein Aspekt innerhalb des Verbundes auch, dass die Kollegen betrachten, wie geht der Laie eben gerade auch mit Informationen, die im Internet präsentiert werden, um, dass man sich als Gruppe koordiniert und eben vom anderen auch lernt, wo wichtige Erkenntnisse mit in das Gesamtwissen eingehen sollen über Nanotechnologien und Nanomaterialien.
Die Stiftung Forschungszentrum Borstel betreibt nicht nur Labors, sondern hat auch eine Klinik mit interdisziplinärem Ansatz, um Ursachen und Mechanismen chronisch entzündlicher Erkrankungen der Lungen aufzuklären. Nanopartikeln, das ist die aktuelle Diskussion, die aus den modernen Diesel-Pkw-Katalysatoren in die Luft gelangen, sind ja millionenfach kleiner als die noch haptischen Rußpartikeln, die wir sozusagen anfassen konnten, die man fast von der Fensterbank schmieren konnte an vielbefahrenen Straßen. Dann entstehen ja auch Wechselwirkungen mit menschlichen Zellen, Geweben und Organen, die Sie schon erwähnt haben. Kann denn unser angeborenes Immunsystem, also können unsere Lungen diese Stoffe noch abwehren?
Also nach wie vor ist es, also insbesondere eben in Entwicklungsländern, sehr weit verbreitet, dass eben mit fossilen Brennstoffen gearbeitet wird, im Haus, also gekocht wird, über offenem Feuer entstehen sehr, sehr viele Partikel. Dort sicherlich hauptsächlich größere Partikel als Nanopartikel, also Partikel, die so 1000-mal größer sind etwa. Dieses Kochen ist in diesen Ländern ein großer Risikofaktor für akute Erkrankungen der Lunge. Also bei uns ist eben Zigarettenrauchen eine Hauptursache für eine Erkrankung, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung heißt. Platz 4 der Erkrankungen, die eben weltweit am häufigsten zum Tode führen. Angeborenes Abwehrsystem bedeutet eben die Zellsysteme, die wir zur Verfügung haben, die eben sofort, wenn ein Fremdstoff zum Beispiel in die Lunge kommt, angeschaltet werden, um den zu bekämpfen. Solche Rauchbestandteile, das sind ja auch gasförmige Anteile noch, sind dann nicht nur die Partikel, die da die Nebenwirkungen sozusagen des Vorteils, dass man Feuer hat und kochen kann, hervorrufen. Die wirken zunächst mal natürlich auf die Zellen, die direkt mit der eingeatmeten Luft in Verbindung treten. Das ist das sogenannte Lungenepithel. Diese Epithelzellen haben unterschiedlichste Mechanismen. Die werden erstmal angeschaltet. Wenn aber diese Fremdsubstanz-Auseinandersetzung ständig gefordert ist, dann kann sich so ein Prozess a. verselbstständigen, Und es werden eben zusätzliche Mechanismen in Gang gesetzt, die zum Beispiel zum Umbau der Atemwege führen, die dann aber auch wieder in der Folge zu einer Einschränkung eben der Lungenfunktion zum Beispiel führen können.
Das war Professor Heinz Fehrenbach vom Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften in Borstel. Damit endet unser Schwerpunkt Nanotechnologie. Die Musik in der Sendung kommt heute von Mika. Die CD mit dem Titel The Origin of Love erschien bei Universal. Is this happening to me? Have I lost all my defenses? Should I wait around and see what it's like to lose my senses? Always looking for the chase, from the high ground to the ditches, but the chase I'll never miss. Now I know what happiness is. This love's delicious, like home-cooked dishes. I'm tasting mischievously. Step one, come a little closer. Step two, rest upon my shoulder. Step three, I'm calling you baby, 3 steps away. Es gibt viele bedrohte Tierarten. Schimpansen, Pandabären, Eisbären sind bekannte Beispiele. Wenn wir in die Insektenwelt schauen, wird es schon unübersichtlicher. Unzählige Arten sind da schon verschwunden, ohne dass wir es bemerken, geschweige denn darüber sprechen. Noch unpopulärer sind Reptilien, eine Tiergruppe, mit der sich nur wenige Wissenschaftler befassen. Es gibt aber einen deutschen Forscher, der ein Faible für sie hat und sich ausschließlich mit dieser Tiergruppe befasst, Marc Aulia. Er ist selbst in Afrika geboren und dadurch mit Gecko und Co. groß geworden. Jetzt hat er mit Kollegen aus der ganzen Welt eine beachtliche Studie vorgelegt. Danach bedrohen Klimawandel und Landnutzung Reptilien ebenso wie andere Tierarten. Bei dieser Spezies kommt aber noch eine andere Bedrohung hinzu: der kommerzielle Handel. Annegret Faber berichtet.
80.000 Euro für eine Python mit besonders schöner Färbung, das zahlten Liebhaber vor einigen Jahren für die Schlange. Der legale Handel mit Reptilien boomt und bringt viel Geld.
Die höchsten Preise an Arten, die ich jetzt schon mitbekommen habe, ist mein Schwarzmarktpreis, 20.000 Euro für eine Schnabelbrustschildkröte aus Madagaskar.
Nicht einmal 250 Exemplare sollen noch im Nordwesten Madagaskars leben. Damit steht die Art vor dem Aussterben. Mit ihr gehandelt wird trotzdem und das könnte ihr endgültiges ausbedeuten. Der Handel mit Reptilien ist für viele Länder eine wichtige Einnahmequelle und der Artenschutz wird zweitrangig.
Ja, natürlich geht es um Geld. Das sind ökonomische Ressourcen und viele Arten sind sehr lukrativ. Vor allem Landschildkrötenarten, die gehen schon weit über 10.000 Euro pro Tier, sogar bis zu 20.000 schon.
Marc Aulia arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, in Leipzig. Aber er ist kein Schreibtischtäter. Aulia ist viel unterwegs, arbeitet auch undercover, läuft mit versteckter Kamera über Märkte und filmt das, was nicht gefilmt werden darf, der Handel mit seltenen Reptilien.
Ich habe aber mal vor Jahren einen ehemaligen Schmuggler von Pythonhäuten in Malaysia interviewt. Und dann habe ich ihn gefragt, was er glaubt, wie hoch der Prozentsatz ist von Häuten, die illegal beschlagnahmt werden. Da sagte er 1%. Das heißt, 99% laufen durch.
Auch bei lebenden Reptilien dürfte es so sein, vermutet der 53-jährige Forscher, ohne statistische Belege zu haben. Für die nun vorgelegte Studie liefert Aulia erstmals belastbare Daten aus dem legalen Handel. Auch da würden Tiere verkauft, die vom Aussterben bedroht sind. Und für die sei der Handel mittlerweile die größte Bedrohung. Grund seien zu lasche Gesetze.
Von, ich sag mal, über 10.000 wissenschaftlich beschriebenen Reptilienarten sind gerade mal ca. 10% in den Anhängen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gelistet. Das heißt, diese 10%, da wird der Handel reguliert. Aber die restlichen 90%, die können frei gehandelt werden, können also Landesgrenzen überschreiten ohne irgendwelche Kontrollinstanzen. Das ist also nicht illegal.
Es fehle an Daten, um die Tiere im Washingtoner Artenschutzabkommen aufzunehmen. Bis dahin müssten sie aber wenigstens so lange vom Handel ausgeschlossen werden, bis klar bewiesen ist, dass es noch genügend von ihnen gibt. Das ist aber nicht der Fall und entsprechend blüht der Handel. Es gäbe zwar viele Reptilien, die in ihrem Herkunftsland geschützt sind, sobald sie außerhalb sind, können sie aber ungestraft gekauft oder verkauft werden.
Es gibt ja die Weltnaturschutzunion, die hat eine rote Liste und die beurteilt Arten nach ihrem Bedrohungs- bzw. Schutzstatus. Und da kann man schon sehen bei aktuellen Beurteilungen, dass viele Arten bedroht sind, trotzdem aber gehandelt werden.
Auch in Deutschland, Beispiel Hamm in Nordrhein-Westfalen. Hier findet jährlich die Terraristica Hamm, die größte Reptilienbörse der Welt, statt.
Die läuft viermal im Jahr und da kommen wirklich Menschen aus ganz Europa, sogar aus anderen Kontinenten, die da ihre Ware anbieten. Die profitieren sicherlich schon sehr hoch davon. Und das Geschäft mit Reptilien ist ja nicht erst jetzt seit 5 Jahren erblüht. Das ist ja schon seit 30, 40 Jahren hier sehr, sehr stark etabliert.
6 Millionen Reptilien wurden zwischen 2004 und 2014 nach Deutschland importiert, so die Studie. Darunter viele bedrohte Arten. Alles legal. Auch deutsche Reptilien könnten begehrt sein.
Ich sage jetzt mal, wenn jemand Geld wittert, und er hat eine Anfrage aus Japan als Beispiel. Kannst du mir die Aspisviper aus dem Südschwarzwald besorgen? Du kriegst von mir 8.000 Euro. Und dann gibt es viele, die versuchen es. Und das ist halt die Problematik.
Marc Aulias Studie zeigt auf, der Handel mit Reptilien bedroht die Tiere mehr als Bauern, die Wälder umbrechen, um darauf Getreide anzupflanzen oder Palmölplantagen anzulegen. Ebenso mehr als sich ausbreitende Städte oder der Klimawandel. Für die Studie arbeitete der Forscher mit 37 Wissenschaftlern aus 22 Ländern zusammen. Kollegen unter anderem aus Sri Lanka, Amerika, Italien, Afrika, Neuseeland.
Wir haben aber auch Vollzugsbeamte dabei. Wir haben Naturschutzorganisationen dabei. Und deswegen ist es eine interdisziplinäre Arbeit.
Für Aulia ein vertrautes Terrain. Er selbst ist in Südafrika geboren und hat da seine ersten 12 Lebensjahre verbracht. Geckos und Schlangen im Garten kennt er von Kindesbeinen an. Aber auch die Menschen und die Gepflogenheiten der Länder, in denen besonders schöne Reptilien zu Hause sind. Für deren Schutz brauchen wir dringend Gesetze, fordert der Leipziger Wissenschaftler. Dass Reptilienkäufer aus Liebe zu dem seltenen Tier ihr Hobby aufgeben, darauf will er sich nicht verlassen.
Nicht nur der Gecko ist bedroht, darüber informierte Annegret Faber.
The kids in their hundreds tomorrow will march through the door. They're fighting someone else's war. They'll have so many stories to tell. In exchange for a hero's farewell, I wish I could. I wish I could make you return. And what if I'll never discern? As you walk to the toll of the bell, you'll be fighting for a heaven with hell. And you don't understand. Why no one else can see. She blood on me, and my blood on you. What's to make you bleed? The only thing I would.
Kommandant Europas ist in der Vergangenheit häufiger von Terroranschlägen getroffen worden als Frankreich. Seit Januar 2015, dem Angriff auf die Redaktion von Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt, haben sich die Angriffe vervielfacht. Besonders diejenigen, die direkt oder indirekt von den Anschlägen betroffen sind, brauchen schnelle Hilfe. Sie bekommen sie dank der Notfallzellen KÜMP. Die wurden bereits nach der Attentatswelle in den 90er Jahren geschaffen. Baba Kostolnik hat den Gründer der KÜMP, den Militärpsychiater Louis Krock, getroffen.
Die Abendnachrichten an jenem 25. Juli 1995 ähneln in frappierender Weise denen vom 7. Januar oder 13. November 2015. Frankreich wird von einer Anschlagserie erschüttert. In Paris wird in einem Wagen der Schnellbahnlinie RER B eine Bombe gezündet. 8 Menschen sterben, über 100 werden verletzt.
Chirac ist ein Mensch sensibel.
Der damalige Staatspräsident Jacques Chirac war ein sensibler Mann, erzählt der Traumapsychologe und Militärarzt Louis Krock. Er hatte sich ins Krankenhaus begeben, um sich davon zu überzeugen, dass die Verwundeten gut versorgt wurden. Dabei fiel Chirac auf, viele weinten und zitterten. An ihre psychischen Verletzungen hatte keiner gedacht. Und daraufhin sagte er, da muss man etwas tun. Das war der Moment, in dem Louis Krock auf den Plan gerufen wurde. Krock, 40 Jahre Militärarzt mit Schwerpunkt posttraumatische Belastungsstörungen, als nur Spezialisten diesen Begriff kannten, sollte Abhilfe schaffen. Man hat mir also den Auftrag erteilt und ich habe diese Zellen konzipiert. Und zwar so, dass sie direkt nach einem Anschlag oder einer Katastrophe gebildet werden. Weil je länger man mit der Hilfe wartet, desto mehr verirren sich die Opfer in das Szenario, durchleben es wieder und wieder und es wird immer schwerer, sie daraus zu befreien. Und so entstanden die ersten KÜMP, medizinisch-psychologische Notfallzellen. Krock schulte die Psychologen und Psychiater, die direkt nach einem Anschlag zum Einsatz kommen, um Opfer, Angehörige oder Helfer psychologisch zu betreuen. Und noch wichtiger, er schuf ein Bewusstsein bei den Psychiatern.
Il faut que les psychiatres soient ouverts à l'événement.
Die Psychiater mussten sich öffnen. Sie mussten akzeptieren, dass es eine Kriegspsychiatrie auch bei Zivilisten gibt. Ich kann mich erinnern, ich bin nach dem Krieg zu meinem Psychiater gegangen und der fragte mich dann hauptsächlich zu meinen Kindheitserinnerungen und Konflikten. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte über die schlimmen Kriegsereignisse sprechen. Wir sind jetzt glücklicherweise einen Schritt weiter. Mittlerweile ist in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen, dass es eine Psychiatrie der Katastrophe des Krieges gibt und die Behandlung dementsprechend angepasst werden muss. Auch Laïs Ernatus nahm direkt nach den Anschlägen vom 13. November die Hilfe der KÜMP in Anspruch. Die Psychologin hat sich eine Stunde Zeit für mich genommen. Sie hat mich reden lassen. Eine Woche danach bin ich wieder hingegangen. Ich brauchte das einfach. Manchmal geht es mir gut, dann wieder nicht. Es ist ein ständiges Auf und Ab. In allen Departements in Frankreich sind Psychologen für diese Notfälle geschult. Sie werden sofort aktiv, wenn etwas passiert. Nach dem Anschlag von Nizza wurden die Psychologen aus dem ganzen Umkreis hinzugezogen. Es war einfach viel zu viel zu tun. Wir sind hier vom KÜMP Marseille. Wir arbeiten eng mit dem aus Nizza und dem aus dem Vaucluse zusammen und betreuen die Angehörigen und Opfer des Anschlags von Nizza, erklärt dieser Mitarbeiter. Wir versuchen auf diese Weise zu verhindern, dass sich diese psychischen Verletzungen, die die Menschen erlitten haben, zu Traumata auswachsen. Bis zu 10 Tage nach einem Anschlag sind die KÜMP in der Regel geöffnet. Danach müssen sich die Betroffenen an öffentliche Kliniken wenden. Der Psychiater Florian Ferreri vom Krankenhaus Saint-Antoine in Paris hat nach dem Anschlag auf den Bataclan-Konzertsaal über 50 Patienten behandelt. In 15-20% der Fälle wird das Erlebte traumatisch. Das bedarf dann einer umfassenden Therapie, was in manchen Gegenden schwierig zu gewährleisten ist. Können Menschen, die ein Attentat miterlebt haben, überhaupt auf Heilung hoffen? Psychiater Krock wiegt bedächtig den Kopf. Die Erinnerung bleibt. Aber man kann etwas dagegen tun, dass sie sich in ein Trauma verwandelt. Die Menschen müssen lernen, das Geschehene anzunehmen, sich anders an das Geschehene zu erinnern. Was meint Krock mit anders erinnern? Der Psychologieprofessor holt tief Luft. Wir befinden uns mitten in freudschen Gefilden. Anders gesagt, statt sich an das Blut und die Gerüche, die Schreie, also alles Sensorische zu erinnern, müssen sie versuchen, sich das als Erzählung vorzustellen, in seiner ganzen schlimmen Bedeutung, damit sie das in ihre Leben einschreiben können, wie Marker, denn es gibt ein Davor und ein Danach. Die Erinnerung zu integrieren ist wichtig. Bleibt sie außen vor, als etwas, das man nicht begreifen kann, führt das unweigerlich zum Trauma. Daher brauchen Menschen, die Attentate oder schlimme Geschehnisse erlebt haben, in der Regel eine Begleitung. Sie müssen in Worte fassen, was sie erlebt haben. Krock verweist in diesem Zusammenhang auf die Veteranen aus den beiden Weltkriegen. Ich habe ehemalige Soldaten gesehen, die 50 Jahre nach Kriegsende wegen einer Wunde oder wegen eines wandernden Granatsplitters ins Krankenhaus kamen und dort schlimme Albträume hatten. Als man sie in psychologische Behandlung geben wollte, haben sie sich heftig gewehrt. Sie hatten das so lange verdrängt, niemals über die Gräueltaten des Krieges geredet. Und das hat zu diesem verborgenen Leiden geführt. Die KÜMP sollen genau das verhindern, dass Menschen ihre Erinnerungen nach Hause nehmen und schweigend bebrüten. Eines aber können die Notfallzellen den Menschen nicht nehmen, die Angst vor dem nächsten Anschlag. Louis Krock, der schon in Algerien und Indochina Schreckliches gesehen und erlebt hat, wähnt Frankreich im Krieg. Die psychologische Unterstützung durch die KÜMP wird noch lange benötigt werden.
Soweit Barbara Kostolnik aus Paris. I could be staring at somebody new, but stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know when I see you again. See you again. See you again. Won't you know what
Notizen aus der Wissenschaft.
Seehunde haben ein Zeitgefühl und können Zeitintervalle teils sogar im Millisekundenbereich unterscheiden. Im Marine Science Center Rostock, eines der größten Robbenforschungszentren, enträtselte ein Team aus Biologen und Physikern die sensorischen und kognitiven Fähigkeiten von 9 Seehunden und 3 Ohrenrobben. Als Forschungseinrichtung diente ihnen ein umgebautes Personenschiff, die Lichtenberg, im Yachthafen von Rostock Hohe Düne. Das Zeitempfinden ist für die Tiere von großer Bedeutung, beispielsweise bei der Futtersuche und ihrer Orientierung. Sie müssen einschätzen, wie lange sie schon unterwegs waren oder welche Strecke sie in welcher Zeit zurückgelegt haben. Erstmals konnte damit bewiesen werden, dass das Zeitgefühl der Robben gut ausgeprägt ist. Die Studie erschien in der Zeitschrift Animal Cognition. Der vergangene Juli war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen lag um 0,87 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,78 Grad. Er übertraf damit den gleichen Monat des Vorjahres, der bisher Rekordhalter war, um 0,06 Grad Celsius. Zugleich stellte der Juli als 15. Monat in Folge einen Temperaturrekord auf. Er war als 40. Juli hintereinander wärmer als der Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Besonders betroffen waren Indonesien sowie Teile des südlichen Asiens und Neuseelands. Erstmals haben Forscher genau bestimmt, von welchen Tierarten die Kleidung der jahrtausendealten Eismumie Ötzi stammt. Für Mütze, Hemd und Hose wurden mindestens 5 verschiedene Tierarten verwendet. Die Mütze aus Bärenfell, sein Köcher, in dem er Pfeile transportierte, war aus Rehleder. Der Gürtel des Mannes aus dem Eis besteht aus einem 4 bis 5 cm breiten Kalbslederstreifen. Seine Beinkleider aus zahlreichen Fellstücken der Hausziege. Der Außenschuh ist aus Hirschleder gearbeitet. Beide Teile, Grasnetz und Oberleder, sind mit Lederriemen an den Rändern der ovalen Sohle aus Bärenleder befestigt. Das belegt, dass er auch Wildtiere jagte und nicht nur mit der Viehhaltung beschäftigt war. Die etwa 5300 Jahre alte Mumie liegt im Archäologiemuseum in Bozen. Die Erkenntnisse des Forschungsinstituts EURAC in Bozen sind im Fachjournal Scientific Reports nachzulesen. Viele ältere Außenwanddämmungen entsprechen nicht mehr den heutigen klimaschutzbedingten Erfordernissen. Sie sollten daher noch ein weiteres Mal gedämmt werden. Das Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung, IFAM, hat dazu eine Studie vorgelegt. Sie zeigt technische Möglichkeiten, Potenziale, Erfahrungen und die Wirtschaftlichkeit durch eine Aufdoppelung älterer Wärmedämmverbundsysteme. Ist eine 6 cm Dämmschicht auf einem üblichen Mauerwerk bereits vorhanden, wird eine zweite, 10 cm dicke Schicht aufgetragen. Die Kostensenkung beträgt etwa 1,35 Euro bei Erdgas und 2,20 Euro bei Fernwärme pro Quadratmeter Wandfläche eines Hauses pro Jahr. So soll eine nachhaltige Entwicklung an Wohngebäuden möglich werden. In Deutschland gibt es ein Potenzial von ca. 417 Millionen Quadratmetern aufdoppelbarer Wandfläche.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oge Bannigsen.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Eine 2200 Jahre alte ägyptische Mumie soll im Hildesheimer Krankenhaus durchleuchtet werden. Ägyptologen vom Römer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim wissen, dass es der Priester An-Shapi ist. Doch die Inschriften verraten nicht, wie alt die Mumie zu Lebzeiten gewesen ist und welche Krankheiten den Menschen plagten, der es einmal war. Das soll eine Computertomographie im Krankenhaus klären. So hoffen die Forscher, auch ein weiteres Rätsel lösen zu können. Ist die Mumie Vater oder Sohn? Denn es gibt noch eine zweite ägyptische Mumie in Liverpool in Großbritannien, Nes Mien. Vorherige Untersuchungen der Mumien und Hinweise in Inschriften lassen vermuten, dass beide Ägypter verwandt sind. Einen Beweis dafür gibt es aber noch nicht. Carmen Wojcik hat die Hildesheimer Forscher bei der spannenden Suche danach im Krankenhaus begleitet.
Kommt nach da oder kommt nach da? Kommt nach da.
Okay.
So, die Mumie wird jetzt ganz vorsichtig aus einer Holzkiste herausgehoben. Da fassen jetzt mehrere Hände stützend unter diesen Körper, weil diese Mumie natürlich zerbrechlich ist. Und jetzt wird sie ganz vorsichtig auf den Behandlungstisch im Hildesheimer Krankenhaus gehoben. Und man sieht gleich, dass es eine ägyptische Mumie ist. Sie ist komplett mit Bandagen umgeben und auch Gold angemalt, das Gesicht. Es ist auch ein Gewand aufgemalt auf die Bandagen. Dieser Patient ist auf jeden Fall schon sehr lange tot. Wie alt er zu Lebzeiten wurde und welche Krankheiten ihn plagten, das will der Mumienforscher Oliver Gauert vom Römer- und Pelizaeus-Museum heute hier im Hildesheimer Krankenhaus herausfinden.
Das ist Anichapi. Anichapi ist ein Priester, der im 2. Jahrhundert vor Christus in Ägypten lebte, in einer Zeit, als Ägypten unter griechischer Besatzung stand. Wir wissen, dass es in England einen Verwandten von Anichapi gibt, im Museum in Liverpool, das ist Nesmin. Bei beiden Mumien hat man Anhaltspunkte auf dasselbe Krankheitsbild gefunden. Beide haben eine Verwachsung der Lendenwirbelsäule im Bereich des 5. Lendenwirbels und Verwachsung der Zwischenwirbelscheiben, der Bandscheiben. Und wir hoffen, dass wir dieses Krankheitsbild näher eingrenzen können und noch weitere Details über den Gesundheitszustand von Anichapi finden. Nesmin wird dazu in England auch noch einmal untersucht, sodass man auch das Krankheitsbild von Nesmin, seinem Verwandten, näher eingrenzen kann. Und das Ziel ist es, das genaue Verwandtschaftsverhältnis festzustellen. Wir vermuten, dass einer von beiden der Sohn des anderen ist, aber wir wissen nicht genau wer. Darum ist es auch wichtig, die Altersverhältnisse festzustellen.
So, zusammen mit einigen Helfern in blauen Kitteln legt der Forscher die Mumie jetzt noch vorsichtig in eine stabile Position auf dem Behandlungstisch. Und dann wird der Tisch mit dem Körper automatisch in den Computertomographen geschoben, in eine Röhre, in der der Körper mit Hilfe von Röntgenstrahlen durchleuchtet wird, sodass man ins Innere sehen kann, ohne den Körper zu zerstören. Und jetzt geht's einmal aus dem Behandlungsraum hinaus. Wir können durch ein Fenster uns die Mumie anschauen. Genau, und sie wird jetzt durch diese Röhre des Computertomographen geschoben. Und man kann dann hier auf dem Bildschirm auch gleich ins Innere dieses Körpers sehen.
Wir werden durch den Körper durchfahren und können dann Schicht für Schicht sehen.
Also quasi ein Querschnitt durch den Körper, lauter Scheiben. Also die Spannung steigt. Was wird uns diese Untersuchung heute bringen?
Im Schädelinneren sieht man einen Flüssigkeitsspiegel. Das Gehirn wurde entfernt, sicher über die Nase. Dann hat man den Verstorbenen auf den Rücken gelegt und hat durch die Nase Balsamierungsflüssigkeit eingefüllt. Also das sehen Sie ja hier, diesen Flüssigkeitsspiegel. Ein Gehirn würde ganz anders aussehen.
Okay, also man sieht eigentlich nur die Umrisse dieses Kopfes, eine weiße Masse im sonst hohlen Kopf, die Nase, die Augenhöhlen. Und jetzt fahren wir weiter und sind jetzt im Brustraum.
Sie können hier auch schon Handknochen sehen.
Die Hände liegen auf der Brust dann?
Ja, genau. Hier sehen Sie im Inneren, das sind eingebrachte Füllmaterialien, das sind keine Organe mehr. Wir wissen auch aus der früheren Untersuchung, man wird es jetzt auch hier erkennen, dass das Herz entfernt worden ist. Normalerweise hat man das Herz in die Mumie zurückgelegt, bei dieser Mumie nicht. Also was wirklich von Interesse sein wird, ist das Auswerten der Wirbelsäule.
Hier sieht man jetzt also diesen Bereich, der Sie ganz besonders interessiert.
Ja, also die Wirbelsäule teilt sich ja in 5 Abschnitte, die Brustteil zum Lendenwirbelsäule, das Kreuzbein und das Steißbein. Und im unteren Bereich, da erwarten wir diese Verwachsungen, die man jetzt aber auf den ersten Blick erstmal nicht erkennt.
Jetzt sieht es wirklich so aus wie bei einem gesunden Menschen.
Ja, die Abstände, die man normalerweise zwischen den einzelnen Wirbelkörpern erwarten würde, sind da. Zwischen den Wirbelkörpern liegen die Bandscheiben und genau das sieht hier ziemlich regelrecht aus. Eigentlich müsste der Abstand zwischen dem 5. Lendenwirbelkörper und dem sich daran anschließenden Kreuzbein im Os Sacrum sehr viel kleiner sein. Das kann man jetzt aber auf den ersten Blick nicht genau sehen. Also da müssen wir wirklich nochmal genau drauf schauen. Auch am Befundmonitor in hoher Auflösung und auch aus verschiedenen Perspektiven. Im Augenblick kann man es noch nicht erkennen.
Okay, das Rätsel ist leider noch nicht ganz gelöst.
Also wir haben auch aus Inschriften geschlossen, dass ein Verwandtschaftsverhältnis welcher Art auch immer bestehen muss. Ein Verwandtschaftsverhältnis wird da sein. Es kann nur möglicherweise sein, dass es sich nicht auch noch niedergeschlagen hat in irgendwelchen genetisch determinierten Krankheitsbildern.
Also das, was Sie ja eigentlich hier heute untersuchen wollten, so hätte man also wirklich ganz klar beweisen können, jawohl, die sind verwandt. Jetzt bleibt das noch so ein bisschen unklar.
Jetzt bleibt es ein bisschen unklar, wobei, wie gesagt, wir sind noch nicht bei einem endgültigen Ergebnis.
Das dauert halt eben alles seine Zeit. Okay, gut, dann bleiben wir weiterhin gespannt.
Ich denke, es ist trotzdem spannend und man hat hier einen Einblick in den Körper eines Menschen, der vor 2200 Jahren verstorben ist und kann genau sehen, wie dieser Mensch auf den Weg ins Jenseits vorbereitet worden ist. Ich finde diesen Anblick immer wieder faszinierend.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wojcik berichtete. Mehr über Mumien erfahren Sie auch in der Ausstellung Mumien der Welt im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Es ist die größte jemals gezeigte Mumienausstellung in Deutschland und umfasst 26 vollständig erhaltene menschliche Mumien. Sie läuft noch bis zum 28. August. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Mika. Die CD mit dem Titel The Origin of Love erschien bei Universal. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.